über das Licht Gottes. Denn Weihnachten wird sehr viel über die Liebe Gottes gesprochen und ganz besonders Gott hat an Weihnachten ein Licht angezündet. Ein Licht für Menschen, die in der Finsternis sitzen. Und wir Menschen brauchen Licht. Ja, fast alle Lebewesen brauchen Licht. Ohne Licht gibt es kein Leben. Licht und Leben gehören zusammen. So, eine dauernde Finsternis schadet uns alles. Wenn wir länger in der Finsternis sind, wir werden blind. Unsere Augen machen nicht mehr mit und ist eines der schlimmsten Strafen, wenn jemand dann im Keller irgendwo eingesperrt wird, im Dunkeln und dergleichen. Jesus und Weihnachten, das gehört zusammen. Jesus und das Licht Gottes gehört auch zusammen. Ohne Licht gibt es kein Weihnachten. Denn genau in der dunkelsten Zeit, in der tiefsten Nacht, wo die Nacht am längsten ist, da hat Gott ein Licht angezündet für uns Menschen. Ein Licht ist stärker als alles Mögliche, als die ganze Finsternis, die sein kann, die dunkelste Finsternis, seine Liebe sogar, ist stärker als der Tod. So, das Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Zu einem Stichwort hier noch, zu diesem Gedanken, Gott hat ein Licht angezündet, der Luzifer war der Lichtträger. Er war der Lichtengel einmal und so weiter. Und Gott hat jetzt eine Alternative im Reich der Finsternis gesetzt und das ist Jesus Christus. Er ist das Licht und er überwindet jede Finsternis. Und der Teufel kann sich nur jetzt noch zur Zeit sich als Engel des Lichts verstellen und hat nur 21 Tage Zeit. Das ist also, so lange kann er aushalten, so lange hat er Energie in sich, so lange kann er Leute betrügen. In der Offenbarung Kapitel 12, Vers 7 und folgende Verse, da heißt es, wie das alles so kam, und da heißt es, und es erhob sich im Himmel ein Streit. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt mit seinen Engeln und siegten. Und sie siegten, und so weiter. Und dann wurde der Luzifer hinausgeworfen aus dem Himmel. Und da heißt es, und da wurde ausgeworfen, diese große Drache, diese Schlange, die, da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt. Der Teufel ist auf diese Erde gekommen und hat angefangen, die Menschen zu verführen. Er dachte, er könnte durch die Menschheit wieder die Erde ganz an sich reißen. Und Gott wollte auch durch die Menschen die Erde für sich erobern. Und jetzt kommt dieser große Kampf. Offenbarung 12, Vers 3, da lesen wir, Luzifer gewann die Unterstützung eines Drittel der Engel. Also mit seinen Engeln kam er und verursachte eine Aufruhr im Himmel. Und Gott hatte keine andere Wahl, als den Luzifer einfach und seine Engel zu vertreiben. Und genauso auch heute. Gott hat nur eine Möglichkeit, den Teufel aus dem Bereich, wo wir leben, zu vertreiben und dass die Kinder Gottes das Land einnehmen und sich das Land untertan machen. Es war der große Kampf, der größte Kampf, der je gefochten wurde. Luzifers Ziel war es, Gott von dem Thron zu stürzen, sich seiner zu bemächtigen. Er wollte Gott umbringen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist der Teufel. Und die Bibel sagt, er ist Mörder von Anfang an. In Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus zu den Juden, das ist ja wie ein Schock. Was? Ihr habt ja den Teufel zum Vater. Und ihr handelt nach eures Vaters Begierden. Er ist ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Er spielt den Engeln was vor und er spielt den Menschen was vor. Durch Finsternis und Lüge und Dunkelheit und Intrigen hat er die Menschen verführt. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen Herzen, sagt Jesus, aus seinem Inneren, denn er ist der Vater der Lüge. Also und gerade in so eine verlogene Welt kam die Wahrheit selbst, Jesus Christus. Er ist das Licht, er ist das Wort, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. So, nach seinem Ausschluss aus dem Himmel wurde Luzifer zum Satan, zum Gegner Gottes und der Teufel, der Verleumder der Gläubigen und seine Engel zu Dämonen. Und die Erde ist der Hauptquartier Satans, kannst du es vorstellen. Deshalb geht es uns so schlecht hier. Und der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Er muss sich beeilen, um die Welt an sich zu reißen. Und heutzutage, du musst aufpassen, so viele Christen, ganz besonders Christen, die fest sein sollten, die sind wankelmütig, unentschlossen, unsicher und so weiter, verunsichert, so auf das Materialistische fixiert, denkt an Weihnachten, alles ist zu einem Konsumfest geworden, da denkt man nur an Geschenke, an ja, Einkaufen und Beschenken, alles ist schön und gut, aber wer denkt an Jesus? Wer denkt an Jesus? Der Teufel hasst die Menschen, er will sie zerstören, um Gott einfach Herzeleid zu bereiten. In Hiob Kapitel 2, Vers 22 lese ich, da sprach der Herr zu Satan, wo kommst du denn her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe das Land umher durchzogen und so weiter. Und dann sagte er, Herr, hast du auch meinen Knecht Hiob gefunden? Ja, den habe ich schon gesehen. Aber weißt du, nimm ihm mal was weg und du siehst Materialismus und Entsagen und Wegnehmen und dergleichen bringt uns zur Wahrheit. Je ärmer wir sind, desto intensiver fragen wir, was ist der Sinn des Lebens, warum lebe ich, warum bin ich da? Und dann heißt es in der Offenbarung Kapitel 12, Vers weiter, weh den Menschen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer sind, denn der Teufel kommt zu euch herab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. In 1. Petrus 5, Vers 8, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Und wir sehen das, die Juden verfolgten, bis Gott dem Paulus begegnet, die Gemeinde Jesu stiftete Unruhe überall, wo sie hinkamen. Sobald sich Christen sich bekehren, mehr Menschen bekehren, da wurden die Juden neidisch. Also sie ist immer hinter den Gläubigen her. Und sie wollten die Menschen vom Glauben an Jesus wegbringen. Satans Hauptquartier ist nicht die Hölle, sondern die Erde. Viele Menschen denken, der Teufel gehört in die Hölle. Nein, er ist jetzt zurzeit auf der Erde sehr aktiv, macht Überstunden, wenn du ganz ehrlich bist. Und Gott übertrug deshalb Adam und Eva die Herrschaft über die Erde. 1. Mose 1, Vers 26, macht euch die Erde untertan. Und wir sind jetzt dabei, auch als Kinder Gottes, wo wir wohnen, wo wir sind, in unserer Familie, in unserem Kiez. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können unsere Umgebung verändern. Wir ein Körnchen Salz, dass wir die Fäulnis aufhalten. Wir sollen die Erde um unsere Umgebung untertan machen. Hier gehört der Herr. Und als die Menschen sündigten, verloren sie alles an Satan. Sie übergaben die ganze Herrschaft Satan. Und in der Bibel heißt es, von wem man überwunden worden ist, dessen Knecht ist man geworden. Und die Menschen, die Gott für diese Erde geschaffen hat, die sind zu Knechten Satans geworden. Sie sind zu Diener Satans. Und deshalb, der Teufel hat so viele Agenten, nicht nur die Dämonen und nicht nur die finsteren Geister und Engel und Mächte, Fürsten und Gewalten. Nein, auch jetzt dienen die Menschen. Es sei denn, sie werden erlöst. In Römer 6, Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, kapiert ihr nicht, begreift ihr es nicht, wenn ihr euch zu Knechten macht, also dem Teufel zu gehorchen und so weiter, wenn ihr euch zu Knechten macht, dessen Knechte seid ihr. Und deshalb, wem wir gehorchen, wem wir vertrauen, dessen Knechte sind wir. Vertrauen wir dem Guten, sind wir Knechte Gottes. Vertrauen wir dem Bösen, sind wir Knechte des Satans. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Irgendeiner reitet uns immer. Entweder sind wir Knechte der Sünde zum Tode oder Knechte Gottes zum Leben oder Knechte Jesu Christi. So, wem folgen wir? Und deshalb, wem wir uns unterwerfen, wen wir akzeptieren als unseren Herrn. Deshalb, er ist Herr, er ist König und dergleichen. Ich erlaube niemand anders in meinen Gedanken, dass jemand anders meine Gedanken kontrolliert. Der Teufel versucht immer wieder, hast du es gesehen, hast du es gehört, hast du es gemerkt, fühlst du es nicht? Weißt du, er versucht mich ständig zu attackieren. Aber ich erlaube es nicht, ich sage, Jesus ist Sieger, Jesus bleibt Sieger. Und dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Durch dem, was die Menschen akzeptiert haben, durch dem hat Satan Herrschaft über diese Erde bekommen. Wenn wir das Negative akzeptieren, guck mal, die ganzen Waffen, die produziert werden, die ganzen Erfindungen eigentlich, die werden für militärische Zwecke eingesetzt, nicht für gute Zwecke. Zuerst einmal fürs Militär, zu morden und zu vernichten, zu zerstören. Und dann ab und zu mal werden ein paar Entdeckungen und Erfindungen für gute Zwecke verwendet. Aber normalerweise von Haus aus ist der Mensch böse im Dienste Satans. In Johannes Kapitel 12, Vers 31, da sagt der Herr Jesus, jetzt geht das Gericht über die ganze Welt, jetzt ergeht das Gericht, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden, der Teufel, jetzt beginnt die Erlösung und jetzt regt sich das Geheimnis. So wie die Israeliten nach Kanaan kamen, und die Menschen vertrieben worden sind, so kommen wir als Kinder Gottes in diese Welt jetzt durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt. Und wir müssen Gottes Ehre wiederherstellen, Gottes Recht wiederherstellen und Gott wieder zur Herrschaft bringen. Der Teufel will die Gemeinde zerstören. Ich denke nur Saul von Tarsus, ein frommer Jude, ein Pharisäer von Pharisäern, der frömmste, den es damals wahrscheinlich gab zu jener Zeit. Und der wütet die Gemeinde und hat die Gemeinde in Jerusalem zerstört. Eine tolle Gemeinde mit 8000 Mitgliedern mindestens. Die hat er vernichtet. Und du siehst, bis Gott sich ihm in den Weg gestellt hat. Und Gott will die Starken zum Raube haben. Auch heute noch. Gott kann nur durch Menschen was erreichen, die Gott lieben, die Gott dienen. Deshalb werden nachher am Schluss noch das schöne Lied singen. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Auch wenn der Teufel hinterhältig ist, hasserfüllt ist, wütend ist, Kinder Gottes hasst und vernichten möchte, der möchte alles uns verbieten. Der möchte uns alles verbieten. Und er möchte nur eines, er verbietet nur deshalb, damit Gott beleidigt wird, damit Gott gekränkt wird. Weißt du, er wollte erreichen, dass der Hiob Gott absagt. Weißt du, mit seinen Schmerzen, mit seinen Leiden, mit seinen Verlusten, sag doch deinem Gott ab. Aber Hiob hat Gott kennengelernt und er sagt, ich werde meinem Gott nicht absagen. Er hat es mir gegeben, er hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Und das ist das Einzige, was wir tun können in schwierigen Zeiten, Geschwister. Das ist das Einzige, den Namen des Herrn preisen. Jesus, du bist Sieger, du bist Herr, du bist König und wir vertrauen dir und wir bleiben dir treu. Gott, halt mich fest. Eine feste Burg ist unser Gott. Das sind so unsere Glaubensbekenntnisse. Adam und Eva durften nicht von dem Baum der Erkenntnis essen, vom Baum des Guten und Bösen, wo man erkennt, was gut und böse ist, weil die Strafe darauf angesagt wurde. Und der Satan wusste das ganz genau. Gott prüfte, wird der Mensch standhalten, wird er sich bewähren. Und der Satan versuchte, die Gestalt zu einer sprechenden Schlange anzunehmen. Die Alten haben früher geglaubt, die Schlange konnte sogar fliegen und auf die Füße gehen oder aufrecht gehen, denn die Strafe für die Schlange war nachdem, du sollst auf den Bauch kriechen und Erde fressen. Das heißt also, die Schlange war so wie ein Drache, was wir von den Chinesen kennen, also ein schönes Tier. Und der Teufel nimmt die Gestalt von diesem schönen Tier, von dieser Schlange und versucht die Eva zu überzeugen mit einer Lüge. Von der verbotenen Frucht sollte Gott gesagt haben. Gott weiß ja, dass wenn ihr davon essen werdet, klug werdet, ihr werdet sogar Gott überholen. Genau das, was er in seinem Geist wollte. Und euch werden die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 1. Mose 3, Vers 1. Satan benutzte also die Schlange, das klügste und ansehendste Tier, das Gott geschaffen hatte, um Eva zu verführen. Und eigentlich durch ein Tier wurde der Mensch verführt. Er soll ja über alle Tiere herrschen. Er soll über alle Tiere herrschen. Aber da, worüber er herrschen sollte, er war nicht einmal in der Lage, über eine Schlange zu herrschen. So, vergessen wir nicht. Weißt du, dass Gott zuerst mal uns testet in Kleinen. Das können wir auch über Lappalien herrschen, Kleinigkeiten. Der Mensch muss die Herrschaft Gottes antreten. Und Satans Lügen waren, du wirst nicht sterben. Oh, ihr dürft essen, ihr werdet klug werden. Und die Frucht macht euch klug. Und Satan ist der Erfinder der Lüge. Und der Vermengte, das Interessante dabei ist, wie der Teufel arbeitet, seine List, er vermengt Wahrheit mit Lüge. Und wenn du ein Gerücht hörst, da ist immer was Wahres dran. Es ist nicht alles verlogen. Genauso arbeitet der Teufel. Lügen, die etwas Wahrheit enthalten, sind immer am wirksamsten. Es stimmt und es du siehst auch hier im Sündenfall, es macht klug. Und genau was Gott alles vorhatte, das wusste der Teufel. Aber greif mal vor, mach mal was. Bis zum Sündenfall hatte Gott den Menschen seine Liebe gezeigt. Sie kannten kein Herzeleid, kein Schmerz, kein Leid, kein Kummer, kein Tod. Die waren so happy. Die wussten nicht mal, dass sie nackt sind. Die haben erst nach dem Sündenfall gemerkt, dass sie keine Kleider haben, dass sie nackt sind. Erst nach dem Sündenfall. Und du siehst, wenn du in Gott bist, da bist du ja unschuldig. Da merkst du gar nicht, dass das und jenes fehlt, dass du Leid hast, dass du Schmerz hast. Das ignorierst du. Du stehst drüber. Und genau in diesem Zustand, diesem Urzustand will Gott uns hineinbringen durch die Erlösung, durch Jesus Christus. Und Gott hat ein Licht angezündet, dass wir wieder zurückkommen und zurückfinden zu Gott. Wenn Satan einem die Augen öffnet, ich habe eines festgestellt, dann sieht der Mensch nur noch das Schlechte. Er sieht den Balken im Auge des Bruders, er sieht den Splitter nicht mehr in seines eigenen Auge, er sieht immer nur die Fehler bei anderen, in der Gemeinde, bei der Regierung, in der Gesellschaft, wo auch immer. Er sieht das Gute nicht mehr, weil der Teufel ihm das Gute nicht mehr zeigt. So Satan, er kam mit Lügen, stellte Gottes Charakter falsch dar. Gott will nicht. Gott gönnt euch nicht. Weißt du, Gott möchte euch unterdrücken. Gott möchte euch klein halten. Und das versucht der Teufel ständig zu halten und uns zu erzählen. Satan wusste, niemand würde sich von Gott abwenden. Es sei denn, er versteht Gott nicht oder missversteht ihn. Sein Wesen, dass er Liebe ist, dass er Friede ist, dass er ein Freund des Menschen ist. So arbeitet der Teufel bis heute noch. So auch er macht den Gottesdienst madig, macht die Gemeinde madig, macht die Bibel madig, macht den Herrn Jesus madig, macht den Heiligen Geist madig. Das ist nichts, das ist von unten, was weiß ich, obwohl es von oben kommt, von Gott. Von Gott kommt alles Gute und Vollkommene. Der Teufel kann das Licht, die Liebe, die Wahrheit nicht ertragen. Versuche einmal liebevoll zu sein, gut zu sein, das verkraften die bösen Menschen nicht. Was ist mit dir los, dass du immer so lächelst und so freundlich bist und so nett bist? Da stimmt was nicht. Ja. Das Licht Gottes ist viel stärker. Und das verkraftet die Finsternis nicht, das Licht Gottes. Und deshalb, wenn du Sieg haben möchtest in deinem Leben, du musst nur eines tun. Immer dem Teufel Nein sagen. Nein, es steht geschrieben. Und dann lässt der Teufel dich in Ruhe. Du musst also nur ein Licht anzünden, das kleinste Licht. Und das reflektiert, das füllt den ganzen Raum aus. Eine Kerze würde hier reichen, um hier Licht zu bringen, hell zu machen. Da muss nicht den ganzen Raum mit Stroh füllen oder mit was weiß ich alles. Eine Kerze reicht aus, um Licht zu bringen. Und so ein Licht hat damals ausgereicht, um die ganze Welt zu erleuchten. Du musst nur sagen, so hat Gott gesagt. Und das ist, wie wir mit dem Teufel kämpfen können, wie wir Kinder des Lichts sind. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Du leuchtest, du strahlst einfach, du reflektierst etwas weiter. Du musst nur sagen, es steht geschrieben. Und dann muss der Teufel selber nachgucken, wo es geschrieben steht. Du musst nicht den Vers und Bibelstelle sagen, dann lass du ihn selber suchen. Oder, das will ich nicht. Wenn du sagst, das will ich nicht, das Negative, das Schlecht, das nehme ich nicht an. Ich nehme nicht die Krankheit an. Ich nehme die Sorge nicht. Ich nehme die Schmerzen nicht. Weißt du, so viele Menschen leiden unter Schmerzen, die nehmen die an und sagen, was kann ich dagegen tun? Und je mehr du dich mit Schmerzen beschäftigst, desto intensiver werden sie. Das ist meine Erkenntnis. Du musst nur sagen, Schmerzen haut ab. Einfach widersteht dem Teufel, denn Schmerzen sind vom Teufel. Denn Gott hat eigentlich nicht gewollt, dass der Mensch Schmerzen hat. In der Bibel heißt es, wenn die Hütte Gottes unter den Menschen sein wird, da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod und gar nichts von diesen negativen Dingen sein. Wenn du für den Teufel einfach auf stur schaltest, und das ist Licht in der Dunkelheit, einfach auf stur schaltest, alternativ bist und für Gott aktiv wirst und für Gott etwas tust und für Gott arbeitest, und zu kämpfen beginnst für den Herrn. Der Herr ist Sieger und den Sieg Gottes preist und erzählst, wie mächtig der Herr ist. Und dann laufen die Probleme von selbst weg. Einfach automatisch. Wenn du einfach das Positive einfach hochhältst. Rede positiv, denke positiv, lebe positiv. Das ist meine Ermutigung. Das Evangelium ist grundsätzlich positiv. Die da glauben, die werden, selbst wenn sie etwas Giftiges trinken, und heutzutage ist alles vergiftet, was wir kaufen, alles irgendwie verseucht durch die Chemie. Und wenn wir etwas Tödliches trinken, es wird uns nicht schaden. Das ist die Kraft des Glaubens. So, wir haben die Wahl, Gott oder Satan. Und einer reitet uns immer, hat Martin Luther gesagt. Und deshalb, du musst den, den du nicht willst, abwerfen. Einfach dich so lange schütteln und so lange in die Luft springen und was auch immer machen. So wirft ein Gaul einfach die Leute ab, die er nicht haben möchte. Und dann lass Gott reiten, lass Gott dein Leben steuern. Als Jesus dem Teufel widersprochen hat, da lesen wir nach der Versuchungsgeschichte, und Satan verließ ihn und Engel kamen und dienten ihm. Und Engel kamen und dienten ihm. Matthäus Kapitel 4, Vers 11. Wenn du Gott dienst, dann kann der Teufel dich nicht beschäftigen, kann mit dir nichts anfangen. Wir haben mal eine Evangelisation gehabt, oben in Kiel, in einer ganz verrufene Gegend, in einer Ortschaft, eine Zeltmission. Und da kamen Störer. Und wir haben uns abgemacht, wenn die reinkommen, wir werden anfangen zu singen. Es ist Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut. Und der Organist, als sie dann reinkamen und sie torkeln, die waren ja betrunken. Und ich gebe mich mit Betrunkenen nicht ab. Und dann habe ich denen nur zugewunken. Und dann fing er an, auf der Orgel zu spielen. Und so laut, alles aufgedreht. Es ist Kraft, wunderbare Kraft. Und dann, nach einer Weile sind sie aufgestanden gegangen. Mit denen kann man nichts anfangen. Die wollten uns stören, die wollten da Kontrolle übernehmen, mit denen kann man nichts anfangen. Weißt du, und genau das ist es, du sollst so vom Sieg Gottes erfüllt sein, dass der Teufel mit dir nichts anfangen kann und nicht mehr was anfangen kann, wenn du Gott dienst. Und sobald du anfängst, Gott zu dienen, dann hören dir deine Probleme auf, ob du es glaubst oder nicht. Teste mal, probier mal. Wenn du Gott dienst, weißt du, dann wirst du nicht mehr krank und schwach. Aber der Teufel möchte deine Nerven strapazieren. Weißt du, dass du, und er spielt auf deine Nerven Klavier. Da ist er ein guter Musikspieler. Weißt du, er versucht deine Nerven einfach, dass du durchdrehst, dass du ärgerlich wirst, dass du einfach an die Decke gehst oder auf die Palme oder wo auch immer. Nein, fang an zu singen. Das entspannt. Böse Menschen, auch der Teufel hat keine Lieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Der Teufel versucht, weißt du, einfach dich so hinzukriegen, dass deine Organe nicht mehr mitmachen, aber preise den Herrn und deine Organe machen wieder mit. Die ganze Schöpfung fängt an, dir zu dienen. Denn jedes Organ ist ein Geschöpf Gottes, ein Wesen Gottes. Die Natur macht wieder mit. Verstehst du, wenn du anfängst, Gott zu loben, die Berge verkünden, die Täler verkünden, alles verkündigt die Ehre Gottes. Und weißt du, der Teufel möchte, dass die ganze Welt verrückt spielt. Und die ist inzwischen bereit. Weißt du, keine Zeit. Die sind so in der Hektik. Und mein Vater hat immer so einen frommen Spruch gehabt. Johannes, fahr nicht so schnell. Du musst sowieso 3 Tage vor dem Friedhof warten. Heute musst du manchmal sogar noch viel länger vor dem Friedhof warten, bis man beerdigt wird. Bis Grabstätte frei ist, bis das Friedhofsamt aufmacht oder zulässt und was weiß ich, bis alle Formalitäten geordnet werden. So schnell geht es nicht. Aber zu hetzen. Jesus will uns Ruhe schenken, seinen Frieden. Und Gott hat ein Licht angezündet. Weißt du, das Licht flackert nicht, das Licht findet nicht verrückt, ist einfach da. Und das Licht kann nur brennen, eine Kerze kann nur brennen, wenn alles ruhig ist, wenn alles gelassen ist. Und im Volke Gottes sollte einfach Friede sein, denn die Engel haben gesagt, Friede auf Erden, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Nicht nur Friede auf alle reiche Kulturen und Völker, Religionen, nein, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Und die Frage ist, ruht auf uns Gottes Wohlgefallen? Geht es dir gut? Dann hast du Gottes Wohlgefallen über dein Leben. Dann hast du Frieden, dann bist du gelassen, dann hast du, ja, bist erleuchtet, innerlich erleuchtet. Die innere Erleuchtung ist das Licht, das Gott uns schenken möchte, auch heute Abend. Gott wirkt bei den Menschen seines Wohlgefallens. Du musst nicht besonders schön angezogen sein. Weißt du, das Äußere spielt bei Gott gar keine Rolle. Du kannst in Lumpen gekleidet sein, kannst in einer Bettlerhütte wohnen. Es ist nicht wichtig, wo du wohnst. Einfach der Friede im Herzen. Hier glücklich, hier dankbar zu sein, hier zufrieden zu sein. Worauf ruht Gottes Wohlgefallen? Was gefällt Gott? Was macht Gott glücklich? Und ich habe eines festgestellt, reife Früchte machen Gott glücklich. Und Gott möchte aus unserem Leben eine reife Frucht sehen. Und keine unreife, sondern reife. Und einfach in der Sonne Gottes, in der Liebe Gottes gereift, im Frieden Gottes gereift. Und man reift, wenn man Ruhe hat. Wenn man richtig gelagert ist, ja, da reift man. Wenn man ausgewogen ist, ausgeglichen ist, Gott will Reife. Deshalb hat er ein Licht uns angezündet, sein Licht, dass wir einfach reifen, unter seiner Sonne, unter seiner Gerechtigkeit, dass wir eine reife Seele hervorbringen, reifen Glauben, reife Liebe. Gott gefällt die Hingabe. Und das ist was, worauf Gottes Wohlgefallen ruht, auf die echte Hingabe, auf die Weihe, auf Die Konzentration, dass wir uns nur auf ihn konzentrieren. Gott, wenn ich dich nur habe, dann frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Und so war es bei Jesus. Gott hat uns gezeigt, so kann man als Kind Gottes leben. Er war der Sohn Gottes, der Erstgeborene von seinen Brüdern. Und er hat uns vorgemacht, wie man als Jünger Jesu lebt, als Christ lebt. Gelassen sein. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das ist natürlich, manche denken, das ist Faulheit, Trägheit. Nein, das ist es weder noch, sondern das ist Gelassenheit. Ich bin gelassen in Gott, ich lasse es Gott zu. Gott fügt mein Leben, er spielt die Karten. Er ist der Meister, Schachmeister von meinem Leben. Es liegt eine große Kraft in der Hingabe. Eine große Kraft. Hingabe beeinflusst unser ganzes Verhalten. Das, was du liebst, da gibst du dich hin. Weißt du, dann ist plötzlich ein großer Unterschied. Weißt du, 100 Euro auszugeben für irgendetwas, für einen notleidenden Menschen, das ist viel, sehr viel, 100 Euro. Aber wenn du ein Hobby hast, das sind 1000 Euro nicht so viel. Du siehst, das sind die Prioritäten anders gesetzt. Wenn du was richtig liebst, für etwas begeistert bist, dann gibst du alles her. Und genauso die Hingabe. Das ist, was auf Gottes Wohlgefallen ruht. Und Satan stellt sich über Hiob und stellt ein falsches Zeugnis über Hiob aus. Ja, er kann Gott dienen, gottesfürchtig sein und kann Gott ehren und zu Gott beten. Ihm geht's ja schön. Aber frag dich, warum ihm gut und schön geht. Er war gottesfürchtig. Er hat immer gefragt, Gott, was ist dein Wille? Er war gottesfürchtig. Und solch einen hingegebenen Menschen gab es damals gar nicht. Gab es gar nicht. Das war nur der Hiob. Und Satan will Gott beweisen, dass der Hiob ein Materialist ist. Manchmal bekämpft der Teufel, wenn einer ein bisschen mehr hat, schöneres Auto, größere Wohnung oder ein Haus oder bessere Klamotten. Da wird er neidisch. Aber wie gesagt, der Teufel beweist, guck mal, das ist nur ein Materialist, der dient nur Gott fürs Geld. Nein, weißt du, es stellt sich raus, dass man Gott auch aus Liebe dienen kann. Nicht nur fürs Geld und nicht nur für das Äußere und nicht nur für den Erfolg und nicht nur für die Gesundheit. Weißt du, Satan unterstellt dem Hiob, er dient nur, weil er Materialist ist. Er profiliert sich nur für seine Vorteile. Er will nur gesegnet werden. Was er nicht alles macht, um gesegnet zu werden, er betet, er preist Gott, er dient dem Herrn. Ihm geht es nur um seine Gesundheit. Gewiss geht es uns um unsere Gesundheit, aber wir können auch krank sein und trotzdem Gott dienen. Und trotzdem in der ersten Reihe bei den Anbetern Gottes sein. Einfach, wir schauen nicht auf das Äußere, sondern wir schauen auf das Innere. Was ist das Herz? Und was ist das Herz voll? In unseren Lebenskämpfen geht es um die Ehre Gottes. Und es wird immer bleiben. Weißt du, Gott sucht Menschen, die treu sind. Hiob war ein gottesfürchtiger Mensch. Er wollte sich nicht versündigen. Als seine Frau ihm sagte, sag doch deinem Herrgott ab. Weißt du, seitdem wir gläubig sind, geht es nur uns dreckig. Wir haben nur Probleme. Seitdem wir so gottesfürchtig sind, da brennt das ab. Da werden unsere Kinder geklaut oder ermordet. Da passiert so viel Negatives, seitdem wir Gott dienen. Du weißt gar nicht die Hintergründe. Der Teufel ist hinterher, der deine Ehe kaputt macht, der deine Kinder rauben möchte, der dein Geld zerstören möchte und auffressen möchte. Der Teufel ist es. Und der Hiob sagt, nee, Weib. Wir haben eine Zeit von Gott das Gute empfangen, warum sollen wir auch das andere nicht nehmen? Und wir sollen groß sein im Nehmen. Halleluja. Nicht nur im Geben, sondern auch im Nehmen. Gott hat uns das Gute gegeben, das haben wir mit beiden Händen angenommen, aber das Negative nehmen wir genauso mit beiden Händen. Was soll's? Und du siehst, hinterher hat Hiob von allem doppelt gehabt. Er war doppelt gesegnet. Und das will der Teufel nicht glauben. Satan kann und will nicht glauben, dass wir trotz der Schwierigkeiten, trotz den Problemen, trotzdem, dass es uns so schlimm geht, dass wir trotzdem Gott treu bleiben. Aber ich bin entschieden zu folgen Jesus. Egal, was da passiert, wir gehen weiter, wir gehen durch, wir ziehen durch. Auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn es mal schlimm wird und auch wenn es hart geht und wenn die Welt für uns zusammenbricht. Und das ist, Gott hat ein Licht angezündet. Dass wir trotzdem glauben und Satan kann das nicht verkraften. Wenn Gott auf uns stolz ist, das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn ruht mein Wohlgefallen, sagt der Herr über Jesus. Gott, Satan verkraftet nicht, wenn du Gott treu bleibst und sagst, egal, auch wenn ich auf alle vier krabble, ich diene Gott. Ich vertraue Gott, ich bleibe bei Gott bis zum letzten Atemzug. Er hat so viel für mich getan und jetzt tue ich was für ihn. Überleg einmal. So, Gott bringt alles ans Licht und das ist, Gott hat ein Licht angezündet. Und in Jesus sehen wir den Anfang und das Ende des ganzen Geschehens. Das Licht ist das nicht nur, dass man Schwierigkeiten und Probleme hat, keinen Raum in der Herberge hat, ach, was weiß ich, was da alles noch kam, als die Maria schwanger wurde, was für Probleme alles kam. In dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, fangen Probleme an. Sag nicht, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist, weil er seine Gnade und seine Kraft uns hilft, aber es fangen die Probleme an. Der Josef will die Maria verlassen, sie haben keinen Platz in der Herberge, sie wird schwanger. Und so weiter und kann das alles nicht erklären. Keiner kann es glauben, keiner kann es fassen. Josef will sie verlassen. Da entstehen ganz schwierige Probleme. Aber Gott gibt uns nicht auf. Halleluja. Und Gott sorgt bis zum Schluss. Und wenn es weitergehen soll, dann kommen die Weisen aus dem Morgenland und die geben dann die Finanzen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und die geben Reiseproviant mit, so dass sie dort in Ägypten sehr gut versorgt sind. Ein Hotel mieten können sich für den Heiland. Und dann, als der Herodes stirbt, dann sagt der Heilige Geist, jetzt könnt ihr wieder zurückgehen nach Judäa. Wenn du Probleme hast, warte bis Gott und bis Gottes Licht in deinem Leben aufgeht. Und irgendwo und irgendwie kommt ein Lichtlein her. Auch wenn es noch so dunkel ist. Irgendwie so ein kleiner Funke, so ein Silberstreif am Horizont. Irgendwie ein kleiner Gruß durch irgendjemand, durch irgendwen, bleibe Gott treu, bis dir sein Licht aufgeht, bis er dir die Hintergründe zeigt, warum alles so durcheinander ist, warum alles so wild, chaotisch in meinem Leben zugeht. Er wird dir zeigen und die Sache beleuchten. Unter dem Licht Gottes oder im Licht siehst du die Dinge total anders. In der Dunkelheit ist alles wirr. Ist erschreckend und da hast Angst und gerätst in Panik. Aber sobald Licht da ist, ach, das ist ja, das liegt noch ein bisschen Krusch da. Das kannst du wegräumen. Wenn bei dir Probleme auftauchen, Bruder, Schwester, dann wende dich an Gott. Sag, oh Gott, du siehst, zünd hier ein Licht an, dass ich Durchblick habe, dass ich erkenne deinen Weg, deinen Plan, deine Ideen. Gott hat für jedes Problem eine Patentlösung. Halleluja. Für jedes Problem. Er hat eine praxistaugliche Antwort. Für jedes Problem. Seine Hilfe kommt in dem Moment, wo du brauchst. Nicht, wenn du sie nicht brauchst. Verstehst du noch im Voraus. Mir wäre es auch alles viel lieber zu wissen, wie wird es nachher weitergehen? Hinterher? Nach all diesem? Verstehst du, wie geht es weiter? Aber das wird Gott uns zeigen und einfach die Frage beantworten. Seine Hilfe kommt immer im richtigen Augenblick. Halleluja. Im richtigen Augenblick. Wenn wir etwas vorgreifen oder übereilen und denken, ich muss etwas tun, ich kann da eigentlich nicht tatenlos zusehen, dann machen wir meistens Fehler. Wir müssen auch lernen, wie früher die Leute in der Ex-DDR gelernt oder die aus der Ex-DDR lernen mussten, in der Warteschleife zu stehen. Einfach zu warten, bis es soweit ist, bis da was passiert. Zu warten. Also ein Krankenhaus kann eine Warteschleife sein, ein Gefängnis, ein Problem oder eine Krise oder die Engpässe kann eine Warteschleife sein. Ich denke nur an Josef, der sitzt da als Sklave zuerst mal im Haus Potiphars und dann im Gefängnis als Gefangener. Das ist Warteschleife, bis der Pharao träumt, bis er da gerufen wird für den Dienst, für die Arbeit. Und Gott will uns bewahren, gerade durch die Warteschleife für Dummheiten. Denn in solchen Zeiten, wenn es prügeldick auf unser Leben einstürzt und einstürmt, dann möchten wir ganz schnell irgendetwas tun. Dann wollen wir den anrufen oder jenen anrufen. Dann wollen wir selber was unternehmen oder irgendjemand aktiv machen. Zu irgendeinem Seelsorger rennen, zu einem Geistheiler hingehen oder zu was weiß ich, zu wem auch. Und Gott erlaubt, dass du im Krankenhaus bist. Da kannst du nirgendwo mehr hinrennen. Dass du im Gefängnis bist. Du kannst nirgendwo mehr hinrennen. Da bist du am Bett gebunden oder einfach in der Zelle drin. Und Gott will uns verhindern, damit die Sache nicht noch schlimmer wird. Es ist schon schlimm genug, was wir verursacht haben. Und Gott will uns bewahren, bis es soweit ist. Bis er sagt, das ist jetzt Kairos, diese richtige Zeit. Gott führt uns zu stillen Wassern. Er führt uns in Dinge, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir einfach in Frieden ruhen und sagen, Herr, du hast dein Werk in mir vollbracht. Du arbeitest richtig, es kommt alles richtig. Und in dem Moment, wenn wir Gott Recht geben, klickt er sich wieder ein. In jedem Moment, wo wir eigenmächtig handeln, geht es weiter rückwärts, nicht vorwärts. Deshalb warte auf den Herrn, bis er was sagt, bis er was macht, bis er grünes Licht gibt, bis er uns Rückendeckung gibt. So viele Menschen machen etwas ohne Rückendeckung. Warum die Eva verführt wurde, ich habe schon gestern was gesagt, aber heute gehe ich noch ein Stückchen weiter. Eva wurde verführt, weil sie keine Rückendeckung hatte. Sie hat etwas getan ohne ihren Mann. Gott hat immer zwei und zwei ausgeschickt. Hat paarweise ausgeschickt und so weiter. Wenn der eine schwach wird, kann der andere unterstützen. Aber die Eva war allein und die Schlange hat dieses Alleinsein ausgenutzt. Und immer wieder, wenn wir allein sind, nützt uns der Teufel aus. Bringt uns zu Fall. Auch im Paradies überfällt er uns, belügt uns und raubt uns aus. Erst als der Mann, der von Jerusalem nach Jericho ging, Jerusalem die Gegenwart Gottes aus dem Auge, aus dem Sinn verloren hatte, fiel unter den Räubern, haben sie mit ihrer Keule zugeschlagen. Erst als er die Gegenwart Gottes nicht mehr gesehen hat. Und so geht es auch uns. Sobald wir die Gegenwart Gottes verlieren, werden wir krank, werden wir arm, werden wir schwach. Und es geht dem Ende entgegen, wird es immer dunkler und finsterer in unserem Leben. Wir werden bitterer und sauer. Aber so vieles auch auf Gott manchmal. Wir sollen erst weitergehen. Wenn das Licht aufleuchtet, Jesus ist hier, Halleluja. Der Herr hat es mir gezeigt. Weißt du, wenn auf unserem Licht einfach wieder grünes Licht ist, als ich hergefahren bin, da war jemand neben mir so voller Tempo, eine Dame fuhr in so einem flotten Wagen und dann zeigt es rot. Du, die ist in Kreuzung voll Bremsung rein und es hat fast geknallt, weil die anderen schon grün hatten. Die dachte, die kann noch bei Rot durchfahren. Und so viele Menschen fahren bei Rot durch und dann knallt es und wundern sich, warum hat es bei mir geknallt? Das ging alles so schön. Die ganze Strecke konnte sie ganz flott fahren, verstehst du? Und dann gibt sie noch Gas. Sie hat schon gesehen, ich stand schon an der Ampel bei Gelb und sie hat gesehen, dass es gelb ist und rot wird gleich in den nächsten paar Sekunden. Und so viele Menschen können nicht abwarten, bis es grün wird. Wie? Viele zerarbeiten sich in der Menge ihrer Aktivitäten. Sie denken, sie müssen für Gott groß arbeiten, sich dort und dort für Gott sich engagieren, in der Mission, in den Aktivitäten. Alles ist schön und gut. Aber wir brauchen dazu grünes Licht vom Herrn. Das Einzige, was Gott von uns will, ist die erste Liebe. Und weißt du, was es ist? Die Liebe an erster Stelle. Gott zuerst. Und dann erst alles andere. Gott zuerst. Wenn du Gott richtig liebst, dann steigerst du deinen Wert. Dein Leben bekommt einen ganz neuen Glanz. Dann wirst du etwas ganz Besonderes, wenn du Gott von ganzem Herzen liebst. Und einfach lieben, ohne Bedingung. Diese bedingungslose Liebe. Herr, ich liebe dich, wenn du mich segnest, wenn du mir Finanzen gibst, wenn du mich gut versorgst, wenn du mich glücklich machst und so weiter. Nein, du solltest Gott ohne Bedingung lieben. Er hat dich auch ohne Bedingung erlöst. Er hat auch dich ohne Bedingung angenommen. Wir fangen ein ganz anderes Leben an, wenn wir bedingungslos einfach uns Gott hingeben. Nicht, weil wir von ihm etwas wollen. Weißt du, manche sind so, ja, Schleimer. Mein Hund war so ein Schleimer. Weißt du, wenn ich am Tisch saß, dann kam er und hat immer mit seiner Schnauze mich immer am Fuß gestupst. Du, ich will auch was. Schmeiß mir auch was runter. Am Tisch durfte nicht neben mir sitzen, aber am Fuß und immer wieder gestupst. Er hat einfach gedacht, guck mal, so sind viele Menschen, die stupsen immer wieder, mach mir das. Ich mach für dich alles, aber ich will mein Leckerle. Das ist meine Segnungen. Nein, wir sollten Gott dienen, ohne dass wir gesegnet werden, ohne dass wir Anerkennung bekommen, ohne dass wir großen Orden und Auszeichnungen bekommen. Einfach dienen, zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen. So Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn, auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Halleluja. Also ich habe so viel Freude, wenn ich Gott dienen darf, sein Wort verkündigen darf. Und sie werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht schamrot sein. Die werden sich nicht schämen müssen. In Weisheit, das ist in Apokryphen, Kapitel 7, Vers 28, da heißt es, denn Gott liebt niemanden, er bleibe denn bei der Weisheit. Gott liebt niemand, es sei denn, er bleibe bei Gott, er bleibe bei Jesus, er bleibe beim Heiligen Geist. Denn die Weisheit oder Gott ist viel herrlicher als die Sonne und übertrifft die ganze Schönheit der Sterne. Bei Gott bleiben. Weisheit ist so ein Bild. Weisheit ist Erkenntnis, die Erkenntnis des Herrn. Und aus Mangel an Erkenntnis des Herrn geht Gottes Volk zugrunde. Weil sie denken, ich lebe für das Irdische, für den Euro, für den Rubel, für den Dollar oder was auch immer sein mag. Und die, die Gott über alles lieben und die Weisheit über alles lieben, sie strahlen als das Licht. Sie strahlen als das Licht. Das ist, wie wir erleuchtet werden. Also Geld brauche ich. Wir müssen Miete bezahlen, wir müssen Strom bezahlen, wir müssen Brot kaufen, wir müssen auch ein bisschen Aufstrich kaufen oder sonst noch was. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. So, die dich lieben. Und das Licht muss der Nacht weichen, heißt es dann in der Weisheit weiter. Und, aber die Bosheit überwältigt die Weisheit nimmermehr. Also, die Bosheit kann nicht überwältigen, wenn du gut auf den Herrn drauf bist und sagst, ich liebe den Heiland. Nicht wegen dem Pastor, nicht wegen dem Bruder, nicht wegen der Schwester. Denn ich habe eines festgestellt, viele Leute gehen in Gottesdienst nur wegen einer Freundin oder einer Bekannte, wo sie gerne anwendeln möchte. Ich habe in Süddeutschland eine Schwester gehabt, die war eine sehr hübsche Schwester und sie war ein bisschen älter schon, aber noch nicht so alt, so middle age. Und da wollte ein Mann, ein älterer Mann, unbedingt die Frau haben. Aber der war nicht gläubig. Und die Schwester hat gesagt, ich werde keinen Ungläubigen heiraten. Und ich will Ungläubige nicht haben. Was hat dieser gute Mann getan? Der hat sich bekehrt, der hat sich taufen lassen, der wurde Glied in der Gemeinde. Und als er sie geheiratet hat, bei der Hochzeit war er zum letzten Mal in der Gemeinde. Nur einfach, um jemanden zu bekommen. Weißt du, die müssen sich bewähren zuerst einmal. Und die Schwester war so traurig, wie konnte die da drauf reinfallen? Ja, ich habe gesagt, weißt du, es gibt so viele Scheinheilige. Scheinheilige. Fall nicht auf die Scheinheiligen rein. Der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts. Komm so scheinheilig. Ja, ich bin auch Christ, ich lese auch in der Bibel. Vielleicht mehr als sonst. Und so viele Leute fallen auf Scheinheilige rein. Meine eigene Schwester. Der Pastor von meiner Schwester. Der hat einfach so Brieffreundschaften verteilt, einen Gefangenen zu betreuen, also Brieffreundschaft mit einem Gefangenen. Und der hat diese Freundschaft gepflegt und geschrieben. Eines Tages schreibt er, er würde sie gerne besuchen, hätte Freigang, dürfte sie besuchen. Und dann kommt er zu meinem Vater, zu meiner Schwester nach Hause, kommt rein durch die Tür, kniet sich hin, hebt die Hände hoch und betet. Und mein Vater ist so dumm gewesen, Entschuldigung, Gott segne ihn, er ist jetzt beim Heiland, so dumm gewesen, er sagt, Maria, so einen gläubigen Mann wirst du nicht noch zweites Mal kriegen. Und sie hat sich darauf eingelassen, auf den ganzen Schein, auf das ganze Theaterzeug, und sie hat ihn geheiratet. Die Ehe ist auseinandergegangen, sie hat nur Schulden übrig behalten, und es war also eine Katastrophe. Und er wurde dann nochmals bestraft, weil er irgendwo als Heimleiter dann gearbeitet hat und sich an den Kindern vergangen hat. Weißt du, und so ist es, du musst aufpassen. Ich würde dir raten, schau nicht auf die Scheinheiligkeit. Schau nicht, wie er auf die Knie geht und die Hände hochhebt und Gott lobt und preist. 3 Wochen später hat man den Mann gar nicht mehr wiedererkannt, nach der Hochzeit. Und 70.000 D-Mark Schulden hat er meiner Schwester zurückgelassen. Dann hat der nächste Mann, der sie geheiratet hat, hat die Schulden bezahlt. Und da waren sie lang verheiratet, bis er starb. Du siehst also, der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts. Falsche Lichter. Und die Piraten früher haben die Segler einfach die Lasten transportiert haben, Ware transportiert haben über die Meere, mit falschen Lichtern gelockt. Und der Teufel lockt die Menschen mit falschen Lichtern, mit falschen Angeboten. Und Irrlichter, verstehst du? Wenn du nicht richtig den Weg weißt und nicht sicher bist, versucht der Teufel durch Irrlichter, dich in ihre Häfen zu lotsen. Wir sind in Gefahr. Deshalb sagt die Bibel, wer meint, er steht richtig, pass auf, dass du nicht fällst. So, wir, Wer in Gott und bei Gott bleibt, der wird nicht in der Finsternis leben, der wird nicht jede Dummheit mitmachen, der wird auch nicht auf jeden frommen Schwindel hereinfallen. Wo laut das Evangelium verkündigt wird, laut gepredigt wird, voller Power, wo alles bebt und wackelt. Weißt du, der Heilige Geist ist nicht überall. Es kann sein, dass der Heilige Geist mal an Plätzen wirkt, wo bebt und wackelt und staubt und was weiß ich alles. Denk an Elia. Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Was hat der Elia alles gemacht? Und dann ist der Herr vorbeigegangen im Erdbeben. Der Herr war nicht im Erdbeben. Da kam ein großer Wind. Der Herr war nicht im Wind. Dann kamen, was weiß ich, noch ein paar andere Sachen. Und wo war der Herr? In der großen Stille. Verstehst? Wo war der Herr? Du solltest den Herrn kennenlernen. Und wir sollen uns nicht von den falschen Irrlichtern lotsen lassen. Der Teufel kämpft mit den Menschen bis zum Schluss. Und um den Menschen. Als ich das Buch von Kübler-Rus gelesen habe über jenseitige Erfahrungen, ich war so begeistert über dieses Buch, was eigentlich weiß, dass alle Menschen das Licht sehen, das Licht sehen. Die alle Sterbenden. Und da stand es in einem Abschnitt, dass sogar Gläubige und Ungläubige, Religiöse und Nicht-Religiöse, alle sehen das Licht. Ich habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann doch gar nicht wahr sein. Es muss doch ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Auch wenn er in der Esoterik drinsteckt und alles so vom Licht und Leben und was weiß ich, von allem Möglichen reden. Und dann habe ich einen Bruder gehabt aus USA, einen Baptistenpastor, der jenseitige Erfahrung hatte, der mehrere Tage im Koma lag und im Jenseits war und was er dort gesehen hat. Und bei ihm, ich sagte, und wie war es bei dir mit dem Licht? Dann sagte er, ja, da kam ein grelles, helles Licht. Und dann sagte er, komm, eine süße Stimme, komm, und verstöhnend, komm. Und er als Pastor, irgendwie mit seinem Geist, dann da war noch der Geist aktiv irgendwie, sagte er, wer bist du? Identifizier dich. Und er hat sich nicht identifiziert und verschwand. Und dann kam nach einer Weile wieder ein Licht. Und dieses Licht sagte, komm, es war kein grelles Licht, es war sanftes Licht. Komm. Und sagt, wer bist du? Ich bin Jesus, dein Herr, dem du gedient hast jahrelang. Verstehst? Gott identifiziert sich. Jesus hat einen Namen. Er hat einen Namen und der Name ist Jesus. Und deshalb, ich sage euch, liebe Geschwister, wenn wir nicht aufpassen, der Teufel wird sogar noch uns in der Todesstunde zu Weihnachten abholen. Verstehst? Mit seinem ganzen Lichterglanz. Er verstellt sich als Engel des Lichts, nicht zu Lebzeiten, sondern in Todeszeiten. Wenn es um die Ewigkeit geht, wenn es um die Wurst geht, lass mich mal so sagen, wenn es um die Entscheidung geht. Wir sollen eines wissen, Gott ist ein Gott des Friedens, Gott vergewaltigt niemand, Gott zwingt auch niemand und Gott identifiziert sich. Wie heißt du? Was willst du von mir? Weißt du, der Teufel fragt immer, bist du Gottes Sohn? Weißt du, der weiß nicht, wer du bist und was du sollst. Wenn wir in Gott bleiben und sind und so weiter, dann macht das Negative uns nichts mehr aus. Die Nachteile, auch im Leben hier, die Verluste. Wenn ich so die Bücher lese über die Reformationszeit, was haben die Christen verlassen? Die Salzburger, die Waldenser oder die Hugenotten, die haben alles verlassen, sind geflohen, nur für ihren Glauben. Würden wir das heute noch machen? Hof, Haus, Weib, Kind, was weiß ich, Beruf, zurücklassen? Die Hugenotten sind vertrieben worden und seitdem ging Frankreich auch bergab, verstehst du, das Land der Hugenotten, der Normandie und so weiter war ein sehr fruchtbares, gesegnetes Land. Heute ist ein Wüstenland immer noch, also Brachland. Aber sind wir bereit, alles zu verlassen, um den Segen Gottes zu behalten? Wir müssen eines wissen, alles dient uns zum Besten. Gott hat ein Licht angezündet und was wollte er lieber, als es brennte? Gott dient uns in allem zum Besten, auch in unseren Gedanken, auch in unseren Gefühlen, wenn wir auch negative Gefühle haben, selbst wenn die Widerstände noch so groß sind, wenn sie uns selbst zermürben, auch das dient uns zum Besten. Wir müssen nicht verzagen, verzweifeln. Der Teufel möchte uns nur entnerven und ermüden. Er möchte uns die letzte Potenz Kraft rauben. Aber wir sagen, Herr, halte du mich. Ich kann mich nicht mehr halten, aber halte du mich ganz fest an deiner Hand. der, wo Gott vertraut, sie sind gut versichert. Halleluja. Sie sind gut versichert und sie leben ihren Traum aus, auch wenn sie nichts haben. Denk an Josef, der sitzt im Gefängnis, vergessen von allen guten Geistern. Der Bäcker hat vergessen, der Mundschenker hat ihn vergessen und jetzt wartet auf die Stunde Gottes. Der, der mit Gott lebt, der lebt seinen Traum aus, der sagt, es kommt der Tag X. Ich werde eines Tages auf dem Thron sitzen, wie, das weiß ich nicht, aber ich werde es. Und er wurde es auch. Er lebte seinen Traum aus. Und wenn du die Gunst Gottes hast, das Wohlgefallen Gottes über dein Leben, du musst sie nicht fürchten. Im Lichte Gottes siehst du das Licht, siehst du die Dinge, die kommen. Die sind alle echt. Die sind wahrhaftig. Das ist keine Lüge bei Gott. Fang an, die Dinge mit den Augen Gottes, aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und du wirst verblüfft sein. Die sind alles ganz anders. Von oben gesehen, da gibt es keine Zäune, keine Mauern. Da gibt es nur die Meere und die Flüsse. Wenn du im Flugzeug bist. Während bei den Ägyptern, wir haben da eine Geschichte in 2. Mose 10, Vers 22, während bei den Ägyptern totale Finsternis herrscht, dass sie nicht einmal das gesehen haben, was vor ihnen lag, eine totale Finsternis, so eine Finsternis hat es noch nie gegeben. Aber bei den Kindern Israel war eitel Licht, Halleluja, 2. Mose 10, Vers 22, da war eine so dicke Finsternis, in ganz Ägyptenland, 3 Tage lang, dass niemand den anderen sah, noch weggehen konnte. Der konnte gar nicht sehen. Auch die, da haben auch sogar die Laternen nicht funktioniert, heißt es bei den, in den apokryphischen Schriften. Nicht einmal die Kerze, das Kerzenlicht wurde sogar erdrückt. Die Dunkelheit. So stark war die Dunkelheit. Sie haben nicht gesehen. Weißt du, die Ägypter wären schlau gewesen. Sie hätten wenigstens eine Funzel mitgenommen. Selbst das hat nicht geholfen. Wenn Gott Finsternis zulässt, dann ist es totale Finsternis, wirklich totale Finsternis. Und da lese ich hier weiter, dass niemand sah, noch weggehen konnte, noch von einem Ort, wo er gerade war, 3 Tage lang. Aber bei den allen Israeliten war Licht in ihren Wohnungen. Halleluja. Gott macht einen Unterschied. Gott macht einen Unterschied. Kinderlicht, Kinder Gottes, sie wussten nicht einmal, was Finsternis richtig ist. In dem Augenblick. Aber hier war richtige Finsternis auf dieser Erde. Licht Gottes ist bei dem Volk Gottes. Dämonen können sich bei ihnen nicht aufhalten oder sich manifestieren. Deshalb, Gott hat ein Licht angezündet und dieses Licht füllt alles aus. Fang an, Gott zu loben, zu preisen. Du wirst merken, wie wunderbar der Herr ist. Wir sind gesegnet, reich gesegnet in Gott. So dass niemand auf uns neidisch sein muss oder eifersüchtig sein muss. Weißt du, wir sind gesegnet einfach. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen nicht in dieser Finsternis leben. Nur Menschen, die nichts haben, sind eifersüchtig auf die, die ein bisschen mehr haben als die anderen. Die ihren Wert nicht kennen. Die möchten das dir absaugen, so wie in der Esoterik. Da strecken sie die Hände aus und wollen einfach schöpfen, schöpfen, schöpfen. Das geht nicht. Jeder kann gesegnet werden für sich selbst. Wir leben für uns selbst, wir sind für uns selbst auf diese Welt gekommen, wir lernen für uns selbst, wir essen für uns selbst und wir schlafen für uns selbst und wir müssen für uns selbst und nur mit uns selbst in die Ewigkeit gehen. Deshalb muss auf niemand eifersüchtig sein. Jeder kann das bekommen, was der andere hat. Aber du musst nicht neidisch sein auf die anderen. Weißt du, du musst auch nicht die anderen kopieren. Gott hat ein Licht angezündet. Du kannst leuchten und strahlen. Dein Angesicht kann voller Freude sein, wie beim Stephanus. Sein Angesicht strahlte wie das Angesicht eines Engels, weil er den Himmel offen gesehen hat. Weil er das sah. Und du musst niemand klonen oder imitieren oder nachmachen. Du selbst sollst dir dein eigenes Profil entwickeln, dein eigenes Verständnis entwickeln vom Herrn. Und je mehr du vom Herrn weißt, desto mehr strahlst du. Du bist glücklich, du kennst den Herrn. Wer im Lichte Gottes lebt, braucht kein fremdes Licht. Der hat sein Licht in sich. Psalm 18, Vers 29, da schreibt David, ja, du machst hell meine Leuchte, also mein Inneres. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht, meine Umgebung erleuchtet er. Psalm 27, David singt hier weiter. David lebte in Finsternis, er war vergessen. Sein Vater, sein eigener Vater hat ihn sogar vergessen. Nicht eingeladen, als der Samuel kam und den König suchte. Aber der Herr hat David lieb gehabt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollt ich mich fürchten? Wenn du das Licht Gottes in deinem Leben hast, hast du keine Angst, lebst angstfrei. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem soll es mir grauen? Du musst keine Angst haben. Ich habe in der großen Kirche hier am Leopoldplatz eine Schwester gehabt, die kam in den Gottesdienst und war ganz eine liebe Schwester. Und sie hat eine Reise gebucht in die Türkei. Und dann hat sie nachts einen Traum gehabt. Im Traum hat sie geträumt, das Flugzeug würde abstürzen. Und dann hat sie die Reise doch am nächsten Tag abgesagt und so weiter. Und was ist passiert? In einer Nacht von schönen, dunklen, schwarzen Haaren ist sie grau geworden. Ist sie grau geworden. Und hier heißt es, es wird mir nicht grauen. Verstehst du, wenn der Herr mein Licht ist. Ich habe der Schwester gesagt, weißt du, die kam zu mir, ich sage die Reise ab. Der Herr hat mir gezeigt, das Flugzeug wird abstürzen. Ich habe gesagt, Schwester, ich würde nicht auf Träume gehen. Es sei denn, Gott hat mir wirklich gesagt, wirklich. Den meisten Leuten sagt Gott gar nichts wirklich. Und dieses Flugzeug, die ganze Woche, den ganzen Monat ist kein einziges Flugzeug Richtung Türkei abgestürzt oder überhaupt abgestürzt. Und du siehst, wie der Teufel einen Menschen ängstigt. Der Teufel regiert und herrscht nur mit der Angst. Angst ist die Supermacht des Teufels. Ja. Und hier, mir wird es nicht grauen, der Herr ist meines Lebens Kraft. Und wenn ich auch selbst abstürzen würde, und ich weiß, bevor das Flugzeug die Erde erreicht, meine Seele ist im Himmel bei Gott. Was sonst? Sehr lächerlich. Nur Menschen, die nicht richtig in Gott versichert sind, die nicht in Gott verankert, verwurzelt sind, die haben Angst vor allem Möglichen. Und da heißt es weiter, Psalm 27, wenn die Übeltäter an mich wollen, so jemand den Gläubigen überfallen oder verschlingen, meine Widersacher, meine Feinde müssen selber strauchen und fallen. Selber. Gott dreht die Waffe um. Wenn sich auch ein Heer wider mich sich lagert, so fürchte ich mich dennoch. Aber ich sag dir, die Furcht ist es, was uns kaputt macht. Die Furcht, die Angst. Das, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Also, du sollst dich nicht ängstigen. Pastor, ich habe einen Traum gehabt, das Flugzeug stürzt ab. Und am nächsten Tag war sie grau, kommt in die Gemeinde, ganz entsetzt. Was ist mit meinen Haaren passiert? Das Herz. Selbst wenn ein Krieg sich erhebt, so verlasse ich mich auf den Herrn. Er wird mich durchbringen. 2. Samuel 22, Vers 26. Gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die Treuen bist du treu, gegen die Reinen bist du rein und gegen die Verkehrten bist du verkehrt, Herr. Also, so wie wir sind, wenn du mit Gott im Reinen bist, so ist Gott auch mit dir im Reinen. Wenn auf deinem Leben das Wohlgefallen ruht, wenn das Licht Gottes in deinem Leben leuchtet, musst du nichts befürchten. Denn du hilfst dem elenden Volk und mit deinen Augen erniedrigst du die Hohen. Ja, du Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Halleluja. Meine Ängste, meine Zustände, der Herr macht es Licht. Und da siehst du, oh gut, das ist ein bisschen durcheinander, aber ich finde meinen Weg hier durch. Das ist nicht die totale Finsternis, wie die Ägypter einst hatten. Denn mit dir kann ich Wälle oder Mauern erstürmen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen. Des Herrn Worte sind durchleuchtet. Er ist mein Schild in allem, was ich vornehme. Ich vertraue ihm. Gott hat ein Licht eingezündet. Und Jesus wurde Mensch. Mir ist gestern so groß geworden. Er wurde ein Baby. Du kannst Jesus berühren. Du kannst dich an Jesus klammern. Du kannst Jesus an dein Herz drücken. Das Baby Jesus. Ich kann mir vorstellen, Maria hat den Weisen und denen, die Jesus angebetet haben. Guck mal, das ist mein Kind. Ich werde nie vergessen, in der anderen Gemeinde, die bei uns in Untermiete war, am Leopoldplatz, da ist eine kleine Frau, die hat ein Baby gekriegt. Und ich komme in die Kirche, wollte was in der Kirche erledigen. Dann steht sie an der Straße oder am Weg und am Ausgang. Das ist mein Baby. Die war so ergriffen. Ihr Baby. So kann ich mir vorstellen, so war auch Maria. Das ist mein Baby, von Gott geschenkt. Und sie drückt mir ihr Baby in den Arm und hat einfach gesagt, ein süßes Kind, und hat das Kind noch gesegnet. Das ist mein Baby. Gott hat ewiges Licht. Und er will uns erleuchten, dass wir auch ewig strahlen. Wir haben kein Licht in uns. Lasst uns ganz ehrlich sein, wir sind wie der Mond. Der Mond ist auch nur kahler Felsen. Aber der reflektiert das Licht der Sonne. Und wir dürfen auch nur das Licht der Herrlichkeit Gottes reflektieren. Im Psalm 105, Vers 39, da heißt es, er breitete eine Wolke aus, sie zu decken, also die Israeliten, und ein Feuer des Nachts, um sie zu erleuchten. So, die Israeliten hatten durch die Wolkensäule eine Klimaanlage und ein Licht. Durch die Wolkensäule, durch die Feuersäule wurden sie nachts erleuchtet. Gott hat uns ein Licht angezündet, sagt der Prophet Jesaja. Gott hat uns ein Licht angezündet, und dann sagt er hier in seinen Worten: Auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht, Herr, und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend über dir auf. Also er spricht die Worte Gottes prophetisch. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir, Kind Gottes, Volk Gottes, Gemeinde Jesu, geht leuchtend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und wenn Gott über dir ist, im Zenit, dann gibt es keine Schatten. Da gibt es keine Schatten, wenn Gott über dir ist. Und über dir geht das Licht auf. Und je mehr Gott im Zenit über dein Leben ist, da gibt es gar keinen Schatten. Du kannst deine Schatten suchen. Du wirst deinen Schatten nicht finden. Du stehst auf deinen Schatten. Und das ist, wenn du im Zenit bist, wenn Gott über deinem Leben ist. Jesus ist gekommen, das Licht dieser Welt. Wer ihm nachfolgt, der tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern der hat das Licht und mit ihm auch das Leben. Denn Licht und Leben gehört einfach dazu. Jesus hat uns die Dunkelheit durchbrochen, Brüder und Schwestern. Und seine Präsenz, seine Gegenwart, sein Reden, sein Leben, seine Worte machen unser Leben hell. Und die Frage, wie kann ich erleuchtet werden? Eine gute Frage. Wie kann ich mehr Licht haben in meinem Leben? Wie kann ich das alles haben? Indem ich sein Wort anfange zu lesen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Wenn du irgendwo Licht brauchst in deinem Leben, nimm deine Bibel zur Hand. Und bestimmt hast du eine. Und wenn nicht, wir haben gute Bibeln und Übersetzungen hier auf dem Büchertisch. Kannst bei uns bestellen. Sein Licht macht alles hell. Sein Licht. Weißt du, wenn du es im Lichte Gottes bist und dann liest in der Bibel und dann hörst du die innere Stimme, dann ist Leiden kein Leiden mehr, Sterben kein Sterben mehr, Trauer keine Trauer mehr. Weißt du, das nimmt dir alle Angst. Es geht weiter. Und das ist die Botschaft, die ich hier an dieser Stätte verkündigen möchte. Brüder und Schwestern, es geht weiter. Jede Unsicherheit verschwindet, sobald Gott uns ein Licht angezündet hat. Stell dir mal vor, du müsstest nachts im Dunkeln irgendwo hingehen und hinfahren. Du hättest Angst, würdest den Weg nicht finden. Aber Gott sei Dank, wir haben Strahler, wir haben Lampen. Und wir leuchten unseren Weg und wir finden unseren Weg. Und die Lichter regeln den Verkehr. Die Ampeln, Halleluja. Drei Lichter regeln den Verkehr. Es ist eine Botschaft für sich selbst. Jede Verkehrsampel ist eine Botschaft für sich selbst. Drei Lichter regeln den Verkehr. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der eine zeigt rot, der andere zeigt gelb und der andere zeigt grün. Drei Lichter. Und Gott will durch sein Licht den Verkehr unseres Lebens regeln, den Umgang mit anderen Menschen, den Umgang ja, mit unserem eigenen Leben. Gott selbst ist es, der ein Licht angezündet hat, der uns erleuchtet hat. Du schaltest nicht die Ampel und du bedienst nicht die Straßenlaternen und du bist nicht das Licht, aber der Herr hat das in deinem Leben installiert oder hier ins Licht gebracht. Und er bringt unser Leben ins rechte Licht. Weißt du, was das heißt? Ins rechte Licht, dass du so richtig beleuchtet wirst von der richtigen Seite. Dass man dich richtig sieht. Und zwar nicht die Menschen, sondern dass Gott dich richtig sieht. Es geht, dass das Wohlgefallen Gottes auf unserem Leben ruht. Er will die ganze Finsternis in unserem Leben durchbrechen. Wir kommen aus Nacht und Finsternis. Wir kommen aus der Mitternachtssonne. Dort irgendwo, wo nie die Sonne aufgeht mehr richtig. In einer griechischen Sage muss jemand eine Prüfung bestehen. Einfach, er muss etwas suchen, er bekam eine Aufgabe, er muss etwas suchen, er muss etwas finden, das den ganzen Raum ausfüllt. Und dieser Junge war sehr klug. Andere haben Stroh genommen, andere haben das genommen, andere haben das genommen. Und der Raum war immer noch nicht ganz ausgefüllt. Er nahm nur eine Kerze, hat die Kerze angezündet und sagt, siehe, dieses Licht füllt den ganzen Raum aus. Und er hat den Preis bekommen. Bist du auch so eine Kerze? Wenn ich hier die Kerzen anschaue, die verbrennen so langsam, verstehst du? Und eine Kerze verzehrt sich. Eine Kerze brennt, es gibt Licht, aber es verbrennt. und Hingabe. Die Kerze gibt etwas her, damit es Licht wiedergibt. Das ist was ganz Tolles, eine Predigt für sich selbst. Ich könnte jetzt eine Kerzenpredigt halten. Die Kerze. Und wir sind solche Kerzen. Gott hat uns angezündet. Die Kerze brennt nicht von selbst, die muss entzündet werden. Und wir brauchen auch diese göttliche Entzündung. Aber viele Christen haben falsche Entzündung, entzündete Zungen, nicht vom Heiligen Geist. Verstehst? Dann reden sie dummes Zeug, verbreiten die Klatschnachrichten vom Volk Gottes und so weiter. Hast du gehört? Hast du gesehen? Hast du es gemerkt? Finsternis verdrängt. Es verdrängt vom Licht. Wir können etwas ablehnen oder etwas annehmen. Wir haben es in der Hand. Ich kann etwas akzeptieren und ich kann sagen, danke, das ist nichts für mich, ich nehme es nicht an. Ich kann etwas tun und ich kann etwas verweigern, was mir nicht gefällt, was mir nicht liegt, was ich von Gott nicht bekommen habe, was Gott mich nicht gelehrt hat, wo Gott mich nicht geführt hat, dann sage ich danke. Weißt du, mein Kopf ist ein Filter. Ich treffe meine Entscheidungen, nicht der liebe Gott, ich. Gott inspiriert mich, Gott zeigt es mir, Gott motiviert mich, er hilft mir, wenn ich mich entschieden habe, dann steht er mir zur Seite, aber ich muss filtern. Und diese Worte Gottes gelten immer noch. Gottes Licht ist da. Gott hat die Welt erleuchtet, bevor es die Sonne gab. Dann sagte er, es werde Licht. Und es ward Licht. Finsternis wird durch Worte und Taten verdrängt. Du sagst, ja, bitte, wie? Ganz einfach. Meine Bibel sagt, lasst die Menschen eure guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Tu was Gutes, sag was Gutes, denk was Gutes, aber nicht nur denken, das ist viel zu billig, zu wenig. Tu was Gutes, irgendeine Kleinigkeit. Zünde ein Licht an. In Heilbronn sehe ich einen Mann, der läuft bei uns durch den Friedhof, durch den Park, nicht der Friedhof war das, nicht der alte Friedhof, nein, so ein Park, da läuft er, so, schaut auf den Boden und ist so niedergeschlagen, so mutlos. Also er muss was Schreckliches, was Trauriges erlebt haben, habe ich gedacht. So und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ich muss den Mann irgendwie glücklich machen. Was kann ich? Und damals gab es noch diese 5 D-Mark-Stückchen, Silbermünze. Und dann bin ich vorgelaufen, ich kannte den Park ja sehr gut, kam an einer anderen Stelle und ich wusste, hier muss er vorbeigehen, habe dann diese 5 D-Mark-Stück hingelegt. Dann kommt er, guckt auf den Boden und dann sieht er, bückt sich und guckt nach links und rechts und strahlt und er geht Volldampf voraus. Du siehst, also jemanden glücklich machen. Ein gutes Wort ist wie Balsam. Da muss nicht eine ganze Predigt sein. So ein gutes Wort. Irgendetwas Nettes. Das erhält die Dunkelheit. Licht symbolisiert den Triumph über die Lüge, über die Dunkelheit, über die Krankheit. Ein kleiner Besuch. Was sagt Jesus? Ich war krank und ihr habt mich nicht besucht. Ich war gefangen. Und ihr seid nicht zu mir gekommen. Ich war durstig und ihr habt mir kein Glas Wasser gegeben. Ich war hungrig und ihr habt mich nicht gespeist. Weißt du, ich denke nur an die Geschichte, was hier in Berlin schon, ich glaube zum 24. Mal der Mensch macht. Der Zander, der lade da hunderte von Landstreicher ein, Leute, die nichts haben und so weiter, Obdachlose und gibt da Gänsebraten. Das macht er jetzt schon zum 24. Mal und die Leute sind happy. Wenigstens, dass die Weihnachten haben. Was nützt es, du beschenkst Reiche und die verstehen, denen kannst du nichts machen. Die schmeißen in den Müll, diese Geschenke, die du ihnen machst. Aber so ein Armer, der freut sich. Finde einen Armen. Weißt du, heutzutage ist es sogar schwierig, Arme zu finden bei uns. Arme habt ihr alle Zeit bei euch, hat Herr Jesus gesagt. Aber wo sind die Armen? Finde mal einen Armen. Der liebe Gott und der Heilige Geist muss uns zeigen, wo sind die Armen? Ein Arm wird nie nach Brot betteln. Neulich war ich da, habe meine Flaschen, mein Leergut abgegeben und da stand eine Frau, die hat aus dem Müll all die Flaschen, die der Maschine, der Apparat nicht angenommen hat, raussortiert. Ich habe gesehen, die Frau sammelt Leergut. Dann habe ich gesagt, liebe Frau, ich gebe Ihnen meine Flaschen, schmeißen Sie die rein. Diese Flaschen gelten Sie nicht mehr. Diese Flaschen wurden bei den anderen nicht angenommen. Du, die hat sich bedankt, die sagt, das muss nicht sein. Dann habe ich gesagt, doch, nehmen Sie die Flaschen. Ich kann darauf verzichten, auf das Leergut. Einfach glücklich. Weißt du, wo sich jemand bedankt,
wo einfach, ich habe nicht gefragt, wer sie ist, wo sie heißt und wo sie wohnt und ihre Telefonnummer, das war mir gar nicht wichtig. Weißt du, die soll also Gott danken. In meiner Bibel heißt, lasst die Menschen eure guten Werke sehen und die sollen Gott loben und preisen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen den Menschen nahestehen, die Übel im Leben haben. Wir sollen über Hass triumphieren, wir sollen triumphieren durch die Liebe Gottes. Weißt du, du hast alles, was du brauchst. Zumindest bist du gut versorgt. Aber es gibt so viele Menschen, die unterversorgt sind. Wir sind von Ängsten getrieben. Weißt du, sie tröste diese Menschen. Begegne ihnen, zeig ihnen, was es ist. Der Heiland ist geboren. Halleluja. Wir sind nicht mehr einsam, wir sind nicht mehr verlassen. Der Diktator Stalin, der hatte mehrere Schlafzimmer gehabt und niemand sollte wissen, was für ein Schlafzimmer er gerade schläft, denn er hat Angst gehabt, er würde ermordet. Du siehst, Angst, aus Angst, dass die Feinde ihn ermorden könnten. Ein Diktator, Menschen mit schlechtem Gewissen, die leben mit Ängsten. Find solche Menschen, die mit Ängsten leben, die nachts ihr Licht nicht ausmachen. Aus Angst, aus welchen Ängsten auch immer. Viele Christen leben angstvoll. Sie wissen nicht, was es bedeutet, ohne Angst zu leben. Du kannst auch als Kind Gottes nachts gut im Bett liegen, ohne Licht. Verstehst du? Ohne Licht zu schlafen. Einfach, der Herr ist mein Licht. Seine Engel behüten, bewahren mich. Und das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Und wir gehen immer mit dem Licht. Und soll mit dem Licht gehen und mit dem Licht leben. Und meine Bibel sagt, stellt nicht das Licht unter dem Scheffel, unter dem Tisch oder unter das Bett oder wo auch immer. Ein Licht gehört auf dem Leuchter. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht ungesehen werden. Also wenn wir Christen sind, glauben an die Kraft Gottes und an den Segen Gottes, an die Herrlichkeit Gottes, lasst uns das auch bewusst werden und ausleben. Pastor Martin Niemöller hat ein paar gute Worte gesagt. Dass er hat gegen den Zeitgeist gekämpft, seinen Glauben, recht und schlecht ausgelebt. Und dann hat er folgenden Satz gesagt, oder folgende Sätze. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, denn ich war kein Kommunist. Als sie dann die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als die Gewerkschafter geholt wurden, habe ich nicht protestiert, ich bin ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden abholten, habe ich nicht protestiert. Ich war kein Jude. Und als sie mich abholten, war niemand mehr da, der protestierte. Geschwister, und deshalb, wir sollten jetzt unsere Stimme erheben. Egal, ob das Moslem, Buddhisten, Hindus, Kommunisten, Faschisten oder Sozialisten sind. Mensch bleibt Mensch. Wir sollten den Menschen sehen. Einfach den Menschen dienen. Es gibt ein zu spät. Der Tag X wird kommen, wo Gott dann unseren Leuchter von seiner Stätte stoßen wird. Das wird schrecklich sein. Ich möchte nicht dabei sein. Und ich möchte mir nicht vorwerfen zu lassen, ich hätte es nicht gesagt. Ich habe es gesagt und ich habe es nicht geschwiegen. Ich habe auch was getan. Und in Offenbarung Kapitel 2, Vers 4 und folgende Verse, da heißt es, aber ich habe gegen dich, liebe Bruder, liebe Schwester, sagt der Herr, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Denk nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist. Pfingstler, Charismatiker, Freikirchler, Baptist, Methodist, weiß ich sonst noch was. Gefallen bist. Tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte. Tue Buße. Und weißt du, das wurde an die Gemeinde in Ephesus gesagt, einer blühenden Gemeinde. Heutzutage kannst du ganz Türkei durchwandern, ganz Nordafrika abklappern. Da wirst du keine blühenden Gemeinden mehr finden. Diese Gemeinden sind weggefegt. Nur noch Ausländergemeinden, aber nicht einheimische Gemeinden. Kaum christliche Gemeinden. Und Martin Luther hat von Deutschland geweissagt, er war ja kein Prophet, er war nur Bibelübersetzer, aber über Deutschland geweissagt, wenn Deutschland das Wort Gottes nicht annimmt, wird der Tag kommen, dass man sagen wird, hier ist Deutschland gewesen. Und jetzt mittlerweile sind wir bald so weit. Wir sind ja so unterwandert von Moslems, dass Christentum bald Minderheit ist. Wollwort verkauft in manchen Läden keine Weihnachtsartikel mehr. Weil sie wollen ja nicht die Moslems provozieren. Nur in aller Liebe. was es auch immer der Grund ist. Die törichten Jungfrauen sorgten nicht für Öl. Ihre Lampen verloschen, als der Bräutigam kam, und sie standen vor verschlossenen Türen. Das kann uns ganz schnell gehen, ihr Lieben. Lasst uns ganz ehrlich sein. Wir haben das Licht Jesu bekommen, und was machen wir damit? Wählen wir nur hin und her für uns und flackern da durch die Gegend, oder tragen wir unser Licht wirklich zu den Menschen, dass sie unser Licht sehen und Gott preisen? Oder stellen wir das Licht unter das Bett? Du musst nur aufpassen, dass das Bett nicht anbrennt. Weißt du, Bett ist das Ort der Ort der Gemütlichkeit, weil es so schön warm, so bequem. Wird das Licht von Jesus vielleicht bei uns durch Bequemlichkeit zugedeckt und in einem Scheffel gestellt? Das Licht Gottes möchte unser ganzes Leben ausfüllen, durchfluten, dass wir einfach scheinen und strahlen vor der Herrlichkeit Gottes. Die ganze Umgebung soll erleuchtet werden. Hast du von Johanneskäfern was gehört? Nicht ich das als Käfer. Johanneskäfer in der Nacht, du das siehst, die leuchten, die Johanneskäfer. Und so, du sollst auch so Johanneskäferlein sein, der nachts leuchtet auf und ab, verstehst du, durch das alles, was du tust und was in deinem Leben geschieht. Wir können viel über die Dunkelheit reden und schimpfen, wie verdorben die Welt ist und schimpfen. Also die Politiker taugen nichts, die taugen nichts, niemand taucht was. Weißt du, und so weiter. Aber was wir tun sollen, wir sollen hergehen und unser Licht leuchten lassen. Wir sollen besser sein als die schriftgelehrten Pharisäer. Eine Stadt wird am schnellsten sauber, wenn jeder vor seine eigenen Türe kehrt. So im Schwabenland hat man noch die Kehrwoche. Ja? Das Evangelium ist keine Privatsache. Licht wirkt immer anziehend. Hast du schon mal beobachtet, so an den Laternen nachts? Und das ist der Grund, warum bei uns so viele Käfer aussterben. Nachts, da sind, die Laternen sind voll umzingelt von Käfern, Fliegen, Mücken. Und die wissen bald nicht mehr, was Tag und Nacht ist. Aber ich will nur sagen, wie anziehend das Licht ist. Und wir Christen, wenn wir leuchten, wir sind anziehend. Ein Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung am hellsten. Und in Matthäus 5, Vers 14 sagt der Heiland, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Und man zündet nicht ein Licht und stellt es unter einem Scheffel, sondern auf einem Leuchter. So leuchtet es allen im Hause. Und es soll es in deinem Hause leuchten, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft und Freundschaft und deine Sippe. Weißt, nur du kannst in deine Familie hineinleuchten. Du hast es in der Hand. So lasset eure Lichter leuchten, sagt der Herr weiter vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Die schlechten hat der Herr dir vergeben. Die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Dunkelheit kann nicht das Licht ertragen. Weißt du, das reflektiert sich und jemand wird angesteckt und er fängt an zu leuchten. Weißt du, wir sollen ansteckend leben. Satan würde sich nicht um dich groß kümmern, wenn du nicht eine Gefahr für ihn wärst. Du leuchtest, du strahlst, du lobst den Herrn, du bist dankbar, du bist positiv eingestellt. Das ist das Geheimnis des Lebens. Du bist immer dankbar. Und hier können wir schon viel anfangen mit Dankbarkeit, Dankeschön sagen, danke, danke, danke. Nicht nur dem lieben Gott, sondern auch den Menschen. Also was Positives. Ich werde nie vergessen, wir haben jemanden in der Gemeinde, einen ehemaligen Journalisten oder Redakteur von Neues Deutschland, eine Kommunistenzeitung, und da hat irgendjemand was geschrieben und jemand hat es gut empfunden und hat sich bedankt bei dem Journalisten und er sagt, ich habe diesen Brief, was die Frau geschrieben hat, sogar eingerahmt bei mir im Büro. Aber weil wir so wenig Dankeschön, so wenig positive Anerkennung bekommen, lass die Menschen die guten Werke sehen. Wir sind Kinder des Lichts, heißt es in Epheser Kapitel 5. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ihr wart früher in der Finsternis, nun aber seid ihr im Licht des Herrn und wandelt als Kinder des Lichts. Kinder Gottes sind Lichtgestalten, sind Leuchter, sind Strahler. Lebt als Kinder des Lichts, lebt im Licht, wandelt im Licht. Weißt du, nicht immer düster, niedergeschlagen, pessimistisch. Es war ein junger Bursche, der musste mal einen Prediger vom Bahnhof abholen. Und dort keine Beschreibung von der Person gehabt. Dann hat er sich vorgestellt, wie könnte der kommende Pastor aussehen. Und dann hat er die Leute so aus dem Zug gesehen, die raussteigen, dunkel angezogen, Tasche unterm Arm. Und da war einer und der geht so gebückt und sagt, sind Sie ein Pastor? Und sagt er, nein, wie kommen Sie da drauf? Aber Sie gehen so wie ein Pastor, gebückt und niedergeschlagen. Nein, ich habe Magenschmerzen. Verstehst du? Wir sollen optimistisch und aufrecht gehen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Unser Leben ohne Jesus ist leer und bedrückend und deprimitiv. Weißt du, und nicht einmal lebenswert. Wir sollen ein Leben leben, das lebenswert ist, das sich lohnt. Wenn ich nochmals zu leben hätte, ich würde nochmals das gleiche Leben leben. Es lässt sich, weißt du, Negatives, das Negative lässt sich mit dem Reich Gottes nicht vergleichen. Jesus hat die Dunkelheit durchbrochen, das Licht angezündet, ein anderes Leben uns gestiftet. Wir können glücklich, fröhlich sein, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Viele unserer Wünsche, die wir haben, werden hier nie und nimmer erfüllt. Glaubt mir das. Die werden erst im Himmel vollendet und erfüllt. Viele Wünsche werden hier nicht erfüllt. Aber wir können glücklich werden und glücklich sein, denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist, was mir eine andere, neue Lebensqualität bringt, dass ich als Kind Gottes leben kann. Im Licht gesehen ist dieselbe Umgebung total anders. Wenn du im Licht die Dinge siehst, im Lichte Gottes, im Lichte der Ewigkeit. Halleluja, Vater, ich danke dir für das Licht, das du in mir, in uns allen angezündet hast. Und du sagst, was wollte ich, dass es schon brennete. Halleluja, Jesus, und gib uns genug Öl, dass unsere Lampen bis zum Schluss brennen, bis du als Bräutigam wiederkommst. Ich danke dir für diesen Abend und ich segne alle, die diese Predigt hören werden. Zünde du, oh Gott, die Kinder Gottes an. Überall, wo sie sind und wo sie stehen, lass, Herr Jesus, dass sie leuchten. Auch wenn sie ganz klein sind, ganz jung, Herr, Anfänger im Glauben sind, lass, dass sie leuchten, dass sie nicht auf Irrlichter Satans reinfallen, sondern immer dein Licht sehen. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Danke, Herr. Halleluja. Amen.